blaue von Himmel blauem Schein.
Interkulturell, transkulturell, über diese Begriffe stolpern wir hier im Offene Ohren Podcast regelmäßig und wir haben sie schon mit vielen Gästen thematisiert. Der Musiker Ala Suiten hat in der letzten Folge gesagt, dass er am liebsten von Transkulturalität spricht und dass andere Begriffe seine Musik einschränken. Was wir hier im Podcast noch nicht so richtig hinterfragt haben, ist das Wort, das da auch mit drin steckt und das auch alles andere als eindeutig ist, nämlich Kultur. Und darum soll es dieses Mal gehen. Ich bin Eva, schön, dass ihr dabei seid. Zu Gast habe ich eine Wissenschaftlerin, die den Begriff Kultur in Bezug auf Musikpädagogik wie keine andere geprägt hat. Ich denke, es ist nicht übertrieben, wenn ich sage, dass alle, die irgendwie in dem Feld studieren, schreiben, schon Texte von ihr gelesen haben. Die Musikwissenschaftlerin und Pädagogin Professor Dr. Dorothee Barth von der Universität Osnabrück. Hallo Frau Barth, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo, schön, dass ich hier sein darf und vielen Dank für diese sehr freundliche Anmoderation.
Sehr gern. Sie sind als wissenschaftliche Expertin bekannt in der inter- oder auch transkulturellen Musikpädagogik. Bevor Sie Wissenschaftlerin wurden, waren Sie selbst Lehrerin. Mich würde interessieren, wie sind Sie denn zu diesem thematischen Schwerpunkt in der Wissenschaft gekommen und welche Rolle hat dabei Ihre Erfahrung aus der Schule gespielt?
Ja, tatsächlich glaube ich, dass meine Schulerfahrungen mich zu diesem Thema auch gebracht haben. Ich habe ja in Berlin studiert an der HDK oder jetzt UDK und bin dann auch in Berlin ins Referendariat gegangen, in ein multikulturelles Gymnasium, kann man sagen, in Berlin-Neukölln. Und da waren eben viele Schülerinnen und Schüler mit einem Migrationshintergrund, hat man damals ganz modern gesagt, statt Ausländer. Jetzt sagt man mit Migrationserfahrung oder mit Migrationsgeschichte. Jedenfalls waren da viele Schülerinnen und Schüler, deren Familien irgendwann eingewandert sind, vor allen Dingen aus der Türkei oder mit kurdischen Wurzeln, aber auch russischen und polnischen und anderen Familiengeschichten. Und ich fand das faszinierend und ich stand dann da vor der Klasse und habe mich dann gefragt, heißt das jetzt eigentlich irgendwas für den Musikunterricht, dass da so viele Schülerinnen und Schüler sitzen, die irgendwann mal oder deren Familien eingewandert sind, oder heißt das jetzt nichts? Und wenn das aber irgendwas heißt, da habe ich mich gefragt, was heißt es denn dann? Und ich habe damals eigentlich jetzt mit Theorie oder Wissenschaft noch nicht viel beschäftigt im Referendariat und einfach intuitiv mich für die Schülerinnen und Schüler sehr interessiert. Was heißt intuitiv? Also ich habe mich wirklich einfach für sie interessiert. Ich habe auch dann mal 2 Sprachkurse gemacht in Türkisch, um mich irgendwie ein bisschen einfinden zu können. Ich habe viel beobachtet und viel gefragt. Ja, und das führte unter anderem dahin, dass wenn ein Schüler mich zum Beispiel auch eingeladen hat zu einer Veranstaltung über Fundamentalismus, weil er mir wohl vertraut hat, dass ich mich das interessiert und dass ich da auch mit umgehen kann. Er hat mich dann sogar in seinem Abibuch als Lieblingslehrerin benannt, also ein Schüler mit türkischen Wurzeln, weil das irgendwie wohl was Besonderes war, dass so auch Lehrerinnen hinschauen und sich interessieren. Ja, wie bin ich zum Thema gekommen? Genau, und dann war ich ein Jahr in Dresden als Lehrerin, da hat das Thema mich nicht weiter begleitet.
Vielleicht grete ich da einfach schon mal rein, weil ich ganz gerne kurz noch bei Berlin bleiben würde. Das heißt, Sie haben da dann Wertschätzung erfahren von den Schülerinnen und Schülern. Das war was Besonderes. Und was hat das dann bedeutet für Ihren Unterricht? Haben Sie da auch was geändert?
Nein, eigentlich nicht bewusst. Also wie gesagt, in der Zeit habe ich mich sehr für die Türkei interessiert, für die Geschichte der Türkei, für die Sprache und auch für die Musik der Türkei. Ich habe da auch eine Fortbildungsreise eigentlich besucht, eine musikpädagogische Fortbildungsreise in die Türkei, wo wir Lehrerbildungsstätten besucht haben, verschiedene Schulen. Ja, also insofern, wir haben dann auch mit dem Fachseminar und den anderen ReferendarInnen eine Unterrichtsreihe erarbeitet zur türkischen Musik, das schon. Aber ansonsten glaube ich, dass ich durch mein Studium und auch durch sehr gute anleitende Lehrkräfte und Seminarleiter insgesamt einen Unterricht gemacht habe, der immer schon sehr offen war, wo die Schülerinnen und Schüler immer sich selbst auch einbringen konnten und der auch das Ende nie kannte. Also ich habe auch schon damals Projektunterricht durchgeführt, den ich auch heute als Königsweg sehen würde für einen interkulturellen Musikunterricht. Aber ich habe noch nicht genau gewusst, wie jetzt eigentlich interkultureller Musikunterricht aussehen sollte.
Und wie haben Sie sich dann damit mehr beschäftigt, auch wissenschaftlich? Wie kam das dann?
Ja, dann habe ich, wie gesagt, nach einem Jahr Dresden, was auch schön war, aber ich wusste immer, ich würde da jetzt nicht mein Leben lang erstmal bleiben wollen, sondern es sollte irgendwie noch weitergehen, habe ich mich dann beworben auf eine Stelle an der Uni Hamburg als wissenschaftliche Mitarbeiterin, die ich dann auch bekommen habe, und habe dann ein Thema gesucht für eine Doktorarbeit. Und da habe ich eben hin und her und hin und hin und her überlegt, denn dieses Thema begleitet einen dann 3 bis 5 Jahre von morgens bis abends am Schreibtisch intensiv. Und da muss man auch mit dem Thema wirklich warm werden und muss sich wirklich dafür interessieren. Ja, und dann habe ich festgestellt, dass mich die interkulturelle Musikpädagogik wirklich interessieren würde und habe dann auch gedacht, biografisch gab es einfach immer wieder Berührungspunkte. Ich bin auch als Jugendliche oder Studentin viel gereist mit Rucksack und habe mich so auf andere Länder eingelassen. Also das war irgendwie schon immer so Thema in meinem Leben. Ja, dann habe ich gedacht, dann soll es das jetzt mal werden. Und ja, wie promoviert man? Das wusste ich damals auch nicht so genau. Ich habe dann erstmal alles gelesen, was es gab. Texte zur interkulturellen Musikpädagogik, wissenschaftliche Texte, aber auch Unterrichtsmaterialien, konzeptionelle Ideen. Ich wollte mir einfach ein Bild machen.
Und wie steht da oder wie stand da Deutschland da? Also haben Sie da viele Quellen gefunden oder haben Sie eher Quellen auch aus anderen Ländern herangezogen?
Ich habe mit der deutschsprachigen Lektüre angefangen, weil die Schulen sind einfach sehr speziell und das Bildungswesen, Musikunterricht, da habe ich mich erstmal auf Deutschland nur beschränkt. Deutschland stand irgendwie schon ganz gut auch da. Es gab viele Ansätze. Ich habe dann aber festgestellt bei meiner Lektüre, dass es eigentlich zwei ganz, ganz, ganz verschiedene Themen waren, Themenfelder, die unter dem Label einer interkulturellen Musikpädagogik laufen. Und das waren einmal Texte, Ideen, Konzepte zur damals noch sogenannten außereuropäischen Musik, also zu Musiken der Welt, die man unterrichten kann, soll, egal welche Kinder im Klassenraum sitzen. Und auf der anderen Seite dann aber fand ich da die Tradition der Ausländerpädagogik, der damals sogenannten, wo gefragt wurde, wie unterrichte ich eigentlich Musik oder auch andere Fächer, wenn da viele Kinder sitzen, die einen Migrationshintergrund haben. Und diese beiden Themenfelder wurden immer munter in einen Topf geschmissen, obwohl sie bei genauerer Betrachtung erstmal gar nicht so viel miteinander zu tun haben. Das war so das eine, was ich festgestellt habe. Und das andere war, dass infolgedessen auch unter dem Begriff Kultur, was Sie ja anfangs auch schon erwähnt haben, immer ganz verschiedene Sachen gemeint waren. Also manchmal waren mit Kultur Kunstwerke gemeint, musikalische Kunstwerke, die dann vielleicht, wenn sie interkulturell waren, von verschiedenen musikalischen, kulturellen Praxen beeinflusst waren. Manchmal waren Länder damit gemeint, mit Kultur. Jemand kommt aus einer anderen Kultur, dann war nicht gemeint, der kommt aus dem Heavy Metal, sondern der kommt aus einem anderen Land. Und das fand ich eine wirklich wichtige Beobachtung, die mich auch sehr verunsichert hat. Hab aber Trost gefunden, auch wieder in der Lektüre und festgestellt, dass seit vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich überhaupt nicht klar ist, was mit Kultur gemeint ist, dass es einen bestimmten deutschen Sonderweg gibt, wie Kultur assoziiert wird. Und dass das diese Ethnologie, Anthropologie, Soziologie sind alle sich unsicher. Und man kann eben nicht sagen, das und das ist Kultur. Man kann immer nur sagen, ich schließe mich dem und dem Kulturbegriff aus den und den Gründen an.
Und welchen Kulturbegriff haben Sie dann vorgeschlagen für die interkulturell orientierte Musikpädagogik? So heißt es auch im Titel Ihrer Dissertation.
Ich habe dann gemerkt, dass es in der Soziologie einen Ansatz gibt von Andreas Reckwitz, der hat Kulturbegriffe systematisiert. Und diese Systematisierung, die ließ sich sehr gut übertragen auf das, was ich in der interkulturellen Musikpädagogik vorgefunden habe. Und ich glaube, das würde jetzt auch ein bisschen langweilig und zu weit führen, wenn ich das jetzt alles detailliert darstellen würde. Aber vielleicht wieder zwei sehr wichtige Dinge. Sowohl Andreas Reckwitz als auch ich haben den ethnisch-holistischen Kulturbegriff vorgefunden, wo man eben Kultur sieht als oder gleich so oder als Synonym sieht für Ethnie und davon ausgeht, dass alle Menschen, die aus dieser einen Kultur kommen, also sprich von einer Ethnie abstammen, irgendwie gleich sind und anders sind als andere, die einer anderen Kultur oder angehören oder aus einer anderen Ethnie kommen. Also deshalb eben auch diese Idee des Holistischen. Und dieser Kulturbegriff ist weder empirisch nachweisbar, also so stimmt es einfach nicht. Und er ist auch nicht hilfreich im Kontext der interkulturellen Musikpädagogik. Und dafür stehe ich Und ich glaube, das war wichtig, dass ich damals diese Erkenntnis so formuliert habe.
Das wird bis heute, weil der natürlich so eine Andersmachung schon impliziert, oder?
Ja, alles. Also alles, was doof ist und nervt und was auch in diesem Podcast immer wieder beklagt wird, das rührt eigentlich von diesem ethnisch-holistischen Kulturverständnis. Mhm. Und ein anderer Kulturbegriff, den Andreas Reckwitz auch so bezeichnet hat und den ich dann auch eingeführt habe in die interkulturelle Musikpädagogik, ist der sogenannte bedeutungsorientierte Kulturbegriff, der viel, viel weiter ist und viel, viel offener und der eben die Ebene der Bedeutungen ins Zentrum rückt und sagt, wir sehen die Welt ja nicht unvermittelt. Wir sehen die Welt immer mit Brillen, die wir uns aufsetzen und bemessen bestimmten, den Gegenständen, den Handlungen, den Praxen, den Werten immer schon bestimmte Bedeutungen bei. Und das ist die kulturelle Ebene. Deshalb kann man eben auch von Kultur von Fußballspielern sprechen. Das ist natürlich dann wahrscheinlich kleine Kultur, aber die gibt es eben auch. Da gibt es bestimmte Bedeutungszuweisungen an Dinge, die andere nicht teilen, die nicht zu dieser Kultur gehören und auch gar nicht kennen, wo man sich aber intern verständigt und alles ist dann auch klar, wenn sich Fußballspieler oder Fußballfans treffen. Man kann sagen, Feminismus ist eine Kultur oder eine bestimmte Menschen, die einer bestimmten Ernährungsweise folgen, kann man auch als Kultur beschreiben. Und sicherlich auch Firmenkulturen und musikalische Kulturen. Dazu gehört, dass Menschen also verschiedenen Kulturen angehören können. Ich kann sowohl Fußballfan sein als auch klassische Musik, mich da verorten, mich dazugehörig fühlen, als auch außerdem auch noch dem Hip-Hop vielleicht. Und ich kann mir in gewisser Weise auch aussuchen, welchen Kulturen ich angehören möchte. Das ist nicht ganz frei, das ist klar, aber ich habe die Möglichkeit, selbst zu wählen, welche Bedeutung ich auch bestimmten Zugehörigkeiten in meinem Leben geben möchte. Und ich kann das verändern. Insofern ist da das Subjekt, steht da das Subjekt auch im Zentrum.
Und ist sehr individuell zusammengesetzt.
Genau, absolut, absolut. Mhm. Also jeder hat so eine eigene Mischung von Zugehörigkeiten. Mhm. Und das würde ich dann eben als die persönliche, individuelle, kulturelle Identität bezeichnen. Also das, wo ich meine Zugehörigkeiten finde, das ist meine kulturelle Identität. Und die Herkunftskultur zum Beispiel kann da eine Rolle spielen. Das kann auch ein Teil sein, natürlich, meiner kulturellen Identität. Aber wie groß oder wie klein die Rolle sein soll in meinem Leben oder welche Bedeutung ich meiner Herkunftskultur oder Herkunftskulturen geben oder meine Herkunft gebe, die kann ich auch teilweise selbst bestimmen.
Mhm. Und was bedeutet das dann für den Musikunterricht, wenn man das als Grundverständnis quasi annimmt?
Ja. Für den Musikunterricht bedeutet das allerhand Verschiedenes. Zum einen, glaube ich, ist es wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler sich ihrer eigenen transkulturellen Verortung bewusst werden und dass sie sie erweitern können, dass sie sie reflektieren können und dass ihnen einfach deutlich wird, ich muss jetzt nicht hier oder da zugehörig sein und dann geht nichts anderes, sondern sie sollen sich des Phänomens der Transkulturalität bewusst werden. Und dabei können durchaus Widersprüche auftreten. Da muss man lernen, diese Widersprüche auszuhalten. Oder in der Fachsprache sagt man auch auszubalancieren, dass man nicht wegkippt auf die eine oder andere Seite oder in extreme Verhältnisse, sondern dass man einfach lernt, die Waage zu halten zwischen seinen ganzen Zugehörigkeiten.
Das finde ich einen total wichtigen Punkt. Ich habe da neulich das schicke Wort gelernt, Ambiguität und Ambiguitätstoleranz. Das war dann auch in Bezug auf andere. Also, dass man auch aushält, dass auch bei anderen es eben diese Vielfalt von Zugehörigkeiten und Bedeutungen gibt. Also, dass man bei sich selber das eingesteht und dass man aber auch bei anderen sieht, ja, die sind eben auch nicht so eindeutig. Die kann ich auch nicht ganz eindeutig irgendwo einsortieren. Und das muss ich auch aushalten.
Das muss ich aushalten. Erstmal muss ich wissen, dass das so ist. Und dann muss ich es aushalten können. Und natürlich kann man dann argumentieren. Also man muss ja nicht alles immer, was da ist, auch gut finden. Man kann ja ins Gespräch kommen. Aber auf jeden Fall sollte man sich erstmal bewusst werden, es gibt Ambiguitäten, es gibt ambivalente transkulturelle Verortungen. Und das ist erstmal normal. Im Musikunterricht sollte es dann natürlich auch darum gehen, dass man die Schülerinnen und Schüler zu ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Musiken einlädt. und dass man Brücken baut zu verschiedenen Musiken, weil nicht mit jeder Musik kann jeder gleich was anfangen. Deshalb, ja, würde ich mal sagen, man muss so ein Verständnisbrücken bauen oder Hörschlüssel geben, dass man weiß, mit welchen Ohren man jetzt eigentlich so die verschiedenen Musiken hören kann. Wichtig ist aber, dass es eine Einladung ist. Also es sollte nicht sein im Musikunterricht, dass jetzt eine Musik Thema ist und dann wird ein Test geschrieben und muss die ganzen Makama auswendig lernen, oder sondern eigentlich sollte Musik eine Einladung sein an die Schülerinnen und Schüler, sich mit dieser Musik zu beschäftigen und sie eventuell in ihr Leben zu integrieren, weil sie sie so schön finden. Und weil vielleicht diese Musik die Gegenwart und die Zukunft der Schülerinnen und Schüler bereichern kann. Und um solche Einladungen aussprechen zu können, und sagen wir mal, damit diese Einladung auch angenommen wird, muss eine ziemlich vertrauensvolle Atmosphäre im Unterricht herrschen. Und auch die Musiken der Schülerinnen und Schüler müssen einen Ort haben.
Ist es eine Herausforderung, da als Lehrkraft so ganz bewertungsfrei dran zu gehen? Also ich stelle mir vor, wenn die Leute da wirklich so ganz unterschiedlich von Hip-Hop bis Metal, Funk und Elektro alles mitbringen in den Unterricht. Also ist dann die Idee, das wirklich ganz wertneutral alles gegenüberzustellen? Es gibt ja schon auch trotzdem noch Unterschiede zwischen, wie komplex oder kunstvoll ist diese Musik, oder ist sie einfach sehr simpel gestrickt, egal welchem Stil sie jetzt angehört?
Ich würde das nicht so formulieren. Also erst muss man verstehen, dass man jede Musik mit anderen Ohren zu hören hat und dass jede Musik was Verschiedenes möchte und jede Musik auch einen anderen Anspruch hat und in anderen kulturellen Kontexten gehört wird oder praktiziert wird. Diese Idee ist sehr verbreitet, dass man mit dem Maßstab klassischer Kunstmusik, also Komplexität, Innovation, auch Originalität, andere Musiken beurteilt, beschreibt, beurteilt und bewertet. Und das ist grundfalsch, weil wenn ich als Heavy-Metal-Fan klassische Kunstmusik beschreiben und bewerten würde, dann würde die auch nicht gut wegkommen. Also man muss erstmal verstehen, dass jede Musik so die eigenen Beschreibungen und Wertigkeiten verdient, dass es das gibt. Das muss man erstmal verstehen und kapieren und erfahren. Und dann kann man versuchen, Heavy-Metal zu hören wie ein Heavy-Metal-Fan oder Musiker diese Musik praktiziert, und dann entwickelt man sicherlich interne Bewertungsmaßstäbe, die gibt es bestimmt. Aber erst, wenn das vorher passiert ist. Also als Lehrerin, ich habe Grenzen. Ich kann zum Beispiel ganz schlecht manche deutsche Schlager ertragen. Ich mag viele deutsche Schlager sogar gerne, aber manche kann ich wirklich nicht ertragen. Und das würde ich dann auch formulieren. Das darf man ja auch. Man darf auch sagen, also ich persönlich gehe da nicht mit. Kann ich nicht.
Man darf ja auch sagen, also meinen Sie jetzt so wertemäßig oder einfach Geschmack? Man kann ja auch mal sagen, was Geschmack, persönlicher Geschmack ist.
Das ja, ja, genau. Also ich finde schon, dass Geschmack sich verändern kann und erweitern kann, aber man muss nicht alles schön finden. Aber darum geht es ja auch nicht. Und ich finde auch, nicht alle, die Schülerinnen und Schüler, ist auch nicht Ziel, dass die jetzt alles schön finden, aber die sollen alles mal kennenlernen und sich mal einlassen und das auch so versuchen, die Musik so zu erfahren, wie sie gemeint ist, für die, die sie praktizieren. Und dann kann man immer noch sagen, ja, ist aber nichts für mich. Das ist ja vollkommen in Ordnung. Wir haben uns jetzt auch im Seminar mit Studierenden mit Gangster-Rap beschäftigt. Und ja, also nicht jeder findet das dann auch wirklich toll. Aber man ist der Sache ein bisschen näher gekommen.
Mhm. Rap führt mich jetzt schon ganz gut zu einem Beispiel, was Sie mir im Vorfeld gezeigt und hier mitgebracht haben in den Podcast, weil es ja auch im Musikunterricht immer eine Rolle spielt, selber Musik zu machen, selber was zu erzeugen, zu komponieren, zu musizieren. Und da haben Sie mir ein Beispiel mitgebracht von einem Klassensong, oder nee, es ist sogar ein ganzer Schulsong, richtig? Vom Gymnasium in Altona. Wir hören da mal kurz rein. Können Sie vielleicht ein paar Sätze dazu sagen, zum Hintergrund, wie dieser Song entstanden ist?
Ja, also vielleicht noch im Kontext zu dem, was ich vorher dargestellt habe, geht es darum, dass die Schülerinnen und Schüler natürlich auch über ihre eigene kulturelle Identität nachdenken und reflektieren und auch musikalisch überlegen, wo bin ich zu Hause, wo bin ich verortet. Und da entstand bei einem Kollegen, mittlerweile ist es auch ganz verbreitet, eigentlich so die Idee, Klassensongs zu komponieren und zu schreiben, wo die Schülerinnen und Schüler selber sagen, welche Musik spricht für uns, wer sind wir musikalisch und natürlich dann auch inhaltlich, was möchten wir zum Ausdruck geben. Diese Schulhymne, da haben wir jetzt tatsächlich mal groß gedacht, war so, dass wir irgendwie dachten, unserer Schule fehlt so die Identität. Und was geht da besser, als wenn man mal so eine Hymne komponiert? Das war dann ein Oberstufenkurs und die waren wie immer frei in dem, was sie zum Ausdruck bringen wollten. Zum Glück gab es da einen Schüler, der jetzt auch DJ geworden ist, der eine total tolle Ausrüstung hatte, ein eigenes Tonstudio. Und der hob das Niveau dann auch der Aufnahme und der musikalischen Gestaltung sehr an. Aber da waren auch viele andere, die sich gut eingebracht haben. Und sowas funktioniert nur, wenn die Schülerinnen und Schüler wirklich wissen, es ist mein Song, es ist unser Song, es ist nicht der von unserer Musiklehrerin.
Was haben Sie denn noch so für Best-Practice-Beispiele, die Ihnen gerade so besonders im Bewusstsein sind?
Ja, es geht ja immer um diese Frage interkultureller Musikunterricht, interkulturelle Musikpädagogik und Bewusstwerden von Ambivalenzen, Ambiguitäten, wie wir darüber gesprochen haben. Ein ganz schönes Projekt finde ich zum Beispiel, wenn jüngere Schüler ihren sogenannten Inselsong vorstellen dürfen. Das ist ein Song, den sie mit auf eine einsame Insel nehmen würden, zu dem sie eine unheimlich intensive Beziehung haben. Und das habe ich in 6. und 7. Klassen gerne durchgeführt. Und da mussten dann drei Fragen beantwortet werden, nämlich was weiß ich über den Song, was höre ich da eigentlich und was bedeutet mir der Song? Und ich fand das auch gerade schön für Klassen, wo viele Schülerinnen und Schüler mit Migrationserfahrungen drin sind, weil sie dann nämlich wieder nachdenken können, sich reflektieren können, welcher Song steht für mich, wo bin ich verortet und was will ich den anderen über mich mitteilen. Und entsprechend wurden da die unterschiedlichsten Songs vorgestellt. Manchmal auch natürlich türkische Popmusik, manchmal Mainstream, manchmal schon so richtig abgefahrenes Jazzzeug. Und ein Schüler zum Beispiel, der auch selbst Klavier spielte, wo beide Eltern aus der Türkei eingewandert sind, präsentierte als einziger ein klassisches Stück, nämlich die Mondscheinsonate von Beethoven. Und wenn man die Schülerinnen und Schüler wirklich selber lässt, dann kann man wahnsinnig viel lernen als Lehrkraft. Erstens neue Musik, man lernt total viel neue Musik kennen, aber man lernt eben auch was darüber, man hört zu und lernt was, wo die Schülerinnen und Schüler eben selbst sind, kulturell, musikalisch. Ja, ein Projekt vielleicht noch, was auch ein bisschen größer angelegt ist, das ist, wenn man mit seinen Schülerinnen und Schülern eine Feldforschung durchführt. Das habe ich mal im größeren Sinne gemacht. Das hieß die Musik der Welt auf 77 Quadratkilometern. Das ist der Bezirk Altona. Und die Schülerinnen und Schüler sollten sich einmal vorstellen, wenn alle Geräusche verstummen und nur die Musik bleibt übrig in ihrem Stadtteil, welche Musik da wohl erklingt und ob da nicht auch viele Musik aus der ganzen Welt zu hören ist. Und die wollten wir dann finden. Und dann sind sie zu zweit auf die Suche gegangen nach eingewanderten Musikern, Musikerinnen und Musikern, die auch die Musik ihres Herkunftslandes mitgebracht haben und eventuell praktizieren oder auch weiterentwickelt haben. Wie in einer ethnologischen Feldstudie haben wir dann überlegt, wie nähern wir uns an. Wir haben Teilnehmer beobachtet, wir haben Interviews geführt mit den MusikerInnen und schließlich sogar ein Konzert veranstaltet, auf dem die wir da gefunden hatten, dann gemeinsam gespielt haben. Ja, damit mussten die Schülerinnen und Schüler ihre Komfortzone verlassen, ja, nicht so zurückgelehnt im Stuhl sitzen und warten, was die Lehrerin heute mal so erzählt, sondern sie mussten sehr aktiv werden, sie mussten auch über Grenzen gehen. Sie mussten Menschen anrufen, die sie überhaupt nicht kannten und fragen, ob sie ihnen ein Interview geben über ihre Musik, über ihre musikalischen Traditionen, über ihre Erfahrungen in Deutschland. Und das war schon auf vielen, vielen Ebenen auch sehr lehrreich.
Sie haben ja jetzt den Vergleich aktuell in Ihrer Lehre dann im Vergleich zu der Zeit, als Sie angefangen haben, sich wissenschaftlich mit dem Thema zu beschäftigen, dann auch Ihre Dissertation geschrieben haben. Was haben Sie für einen Eindruck, was hat sich da entwickelt? Wo steht die Didaktik jetzt und die Lehrkräfte, die jetzt gerade in der Ausbildung sind, was das Thema betrifft?
Das ist natürlich schwierig, immer im Allgemeinen zu beurteilen, weil jedes Bundesland hat ja eigene Schulgesetze, Kerncurricula und so. Ich sehe, dass die Theorie, denke ich, wieder einen Sprung gemacht hat nach vorne. Gerade in der letzten Zeit, da wird viel nachgedacht über Othering, über Anerkennung, über Essentialismen natürlich, über Identitätspolitiken. All das spielt in der theoretischen Debatte eine Rolle. Und ich finde, dass die Musikpädagogik, die hat wirklich sehr auch aufgeholt. Für die Praxis kann ich das, wie gesagt, schlecht beurteilen. Ich glaube aber, dass da noch ganz schön viel ethnisiert wird. Also wenn meine Studierenden sind ja häufig ganz, ganz, ganz gutwillig und wollen ganz, ganz gerne einen gerechten interkulturellen Musikunterricht geben. Und die sagen ganz oft, man kann doch erstmal so eine Art Bestandsaufnahme machen. Dann guckt man mal, aus welchen Ländern die Schülerinnen und Schüler kommen und welche Musiken die so hören.
Und dann machen wir mal einen Länderabend und jeder bringt noch was zu essen aus seinem Land mit.
Ja, genau. Und das dann aber alle am liebsten irgendwie einen Hamburger mitbringen würden. Und,
oder Pizza.
Und alle auch Hip-Hop hören. Das wird nicht gesehen, sondern man denkt, es wäre eben besonders schön, wenn man da so exotische Dinge mal präsentiert bekommt. Also das Bewusstsein in der Praxis, glaube ich, das ist noch nicht so ausgereift. Da ist noch viel zu tun.
Ja. Und was raten Sie Leuten, die da sich jetzt interessieren, die vielleicht auch diesen Podcast hören und merken, bei mir im eigenen Lehramtsstudium spielt das leider noch keine Rolle. Wie können die sich weiterbilden oder was sollten die sich erstmal selber für Fragen stellen, um da dann auf den richtigen Pfad zu kommen?
Also man kann einfach mal, sobald man einfach sagt, ist es schon nicht mehr einfach. Ne? Also man kann viel beobachten, viel zuhören, viel lesen natürlich auch. Es gibt Fortbildungsmaterialien, es gibt auch aufgezeichnete Vorträge, die man sich anhören kann. Natürlich hier diese ganzen Podcasts rauf und runter. Also wenn man sich informieren möchte, dann kann man das. Das macht aber natürlich auch ein bisschen Mühe. Und ich glaube, sehr gut ist immer der Kontakt, den man mit Menschen haben kann, haben sollte, pflegen kann, die dann meinetwegen irgendwann mal oder deren Familie eingewandert sind. Und mit denen zu sprechen. Also in meinem Fall eben, welche Musik die denn so hören, was sie gut finden. Und da ist es schon oft so, dass Vorurteile in sich zusammenklappen und Stereotype sich verflüchtigen. Zum Beispiel haben wir auch mal eingewanderten oder geflüchteten syrischen Jugendlichen verschiedene Musiken vorgelegt und wollten hören, wo der musikalische Geschmack da war. Und das waren abendländische klassische Kunstmusik, syrische Volksmusik, arabische Kunstmusik, Popmusik, also so ein Querschnitt durch sämtliche musikalischen Praxen. Und alle haben sich entschieden für den Song Gangnam Style. Das war der absolute Hit. Ja, und ich denke, solche Sachen, die, wenn man sowas öfters mal erfährt, dass es eben nicht so ist, dass alle Kinder aus Syrien auch syrische Volksmusik machen, dann ändert man auch seine Wahrnehmung und fragt anders, hört anders hin, beobachtet anders. Was nicht heißt, dass natürlich auch manche Kinder syrische Volksmusik oder Kunstmusik lieben und praktizieren. Es gibt eben das ganze Spektrum, genau wie hier ja auch in Deutschland.
Ja, und auch vieles gleichzeitig. Man kann ja auch vielleicht gleichzeitig Metal-Fan sein und ab und zu doch auch mal ein Volkslied hören.
Absolut, natürlich. Ich glaube, das tun die meisten. Das sind ja genau diese Ambivalenzen. Das ist jetzt keine schwierige Ambivalenz, aber das sind eben diese Dinge, die manchmal scheinbar nicht zusammenpassen, aber die wir alle praktizieren. Je nach Kontext, je nachdem, wie es gerade passt. Wenn ich putze, höre ich auch andere Musik, als wenn ich mich entspannen möchte. Und oder wenn ich mich wirklich intellektuell auf Musik einlassen möchte, höre ich auch andere Musik als, und so weiter.
Vielen Dank, Frau Barth, für dieses super anregende Gespräch.
Ja, ich danke auch.
Ja, ich freue mich, dass Frau Barth auch hier gesagt hat, diesen Podcast rauf und runter hören sehr gerne. Kann ich auch nochmal darauf verweisen, dass es hier jetzt schon eine ganze Reihe von Podcast-Folgen gibt, die man natürlich alle auch noch nachhören kann und die auch alle so zeitlos interessant sind, glaube ich, dass sich das lohnt. Diesen Podcast hier, Offene Ohren, findet man überall, wo es Podcasts gibt, und klickt doch gerne auch gleich auf Abonnieren, dann entgeht euch auch nicht die nächste Folge, die ungefähr in 2 Wochen erscheint. Vielen Dank fürs Zuhören.